Ja, ich freue mich, dass ich heute da sein kann. Und ja, ich wohne ja gar nicht weit weg von hier. Für mich ist es eine Heimreise. Ich kam gerade aus dem Jugendwerk und jetzt hier ein Abstecher nach Benkendorf. Ich kenne persönlich den Andreas Forro, auch Johanniums Bruder Wilhelm Kunz und jetzt einen weiteren Johanniums Bruder auch hier unter uns. Das freut mich natürlich auch nochmal besonders, auch als Johanniums Bruder. Ich spreche mal Gebet. Herr Jesus Christus, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ein älterer Herr fährt in die Stadt und das ist ja immer gar nicht so leicht, einen Parkplatz zu finden. Und da sieht er vor sich eine wunderschöne Lücke. Und er fährt nach vorne, schaut in den Rückspiegel, alles frei, drückt den Rückwärtsgang ein, schaut nochmal in den Rückspiegel, da kommt so ein kleiner Flitzer, der fährt vor, zack und rein. Da steigt der junge Mann aus und sagt, ja. Jung und flott muss man sein. Dem älteren Herrn, er merkt, wie das etwas mit ihm macht. Gewisse Röte steigt ihm ins Gesicht. Er drückt nochmal den Rückwärtsgang rein. Gas fährt hinten drauf. Peng! Steigt aus und sagt, ja, alt und reich muss man sein. Ja, manchmal ist es so in der Gemeinschaft, dass es gar nicht so kuschelig ist, sondern dass Spannungen und Konflikte vorherrschen und das ist was ganz Normales, da brauchen wir ja uns nichts vormachen. Auch in der christlichen Gemeinde ist es etwas, mit dem man sich beschäftigen muss, weil es einfach da ist. Besonders interessant wird es immer dann, wenn es ums Thema Geld geht. Eine Studie hat herausgefunden, allein schon, wenn man sich über Geld unterhält, werden die Ellenbogen ausgefahren. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen oder von euch in einem Gremium arbeitet, wenn es da ums Geld geht, auch in einem christlichen Gremium, da kann es schon manchmal sein, dass auch da die Ellenbogen ausgefahren werden. Das Geld ist ein ganz besonderes, spezielles Thema. Ohne Geld geht es nicht. Aber es macht was mit uns. Sogar so viel, dass ein Freund von mir erzählt hat, der gepredigt hat und ihm war der Text vorgegeben, irgendwas mit Geld, ich weiß es nicht, aber danach kam jemand aus der Gemeinde zu ihm und hat gesagt, über Geld wollen wir hier nicht sprechen. Das ist ein heikles Thema. Heute werde ich auch nochmal später im Verlauf zu dem Thema kommen. Das sind Konflikte einfach mit drin. Und die kann man sich stellen. Und du hast es ja von weggenommen, die Nationalmannschaft. Da haben wir 2006 bei der WM mit Jürgen Klinsmann das Thema gehabt. Wir sind ein Team. Teamgeist war das große Motto. Und Sepp Herberger wusste schon, 11 Freunde müsst ihr sein. Na dann wird's gut. Und heute wissen wir als Fans, wer sich für Fußball interessiert, der 12. Mann ist entscheidend. Der Fan. Wir müssen eine Gemeinschaft bilden. Und das ist was Wunderbares, das Fansein. Zusammenstehen, für eine Mannschaft einstehen. Gemeinsam unter Gleichgesinnten, das ist was Herrliches, ein tolles Gefühl. Und es spricht was an, das in uns angelegt ist. Wir Menschen, wir sind nämlich auf Gemeinschaft angelegt. Schon in 1. Mose 2, Vers 18 steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir sind Gemeinschaftstypen. Es ist so wie beim Lagerfeuer, sage ich mal. Gemeinschaft ist dann ganz gut, wenn es eng beieinander ist. Wenn beim Lagerfeuer die Holzscheite eng beieinander liegen, da brennt richtig was. Da ist Feuer drin. Zieht man aber die Holzscheite auseinander, dann geht das Feuer ganz schnell aus. So ist auch mit der Gemeinschaft. Wenn wir eng beieinander sind, da brennt was in der christlichen Gemeinde. Zieht es uns aber auseinander, dann geht auch schnell mal was aus oder es glimmt vielleicht nur noch. Deshalb ist gut, wenn wir wieder zusammenkommen. Gemeinschaft an sich ist noch kein christlicher Wert. Ich sage jetzt einfach mal. Gemeinschaft wird dann christlich, wenn sie davon weiß, dass sie durch den Herrn Jesus zusammengebunden ist. Weil wenn wir Gemeinschaft sein wollen, dann tun wir uns manchmal schwer, weil wir in der christlichen Gemeinde sind ja so unterschiedlich, so vielfältig. Da sagt mal eine junge Frau, und bitte versteht es nicht falsch, so hat die das halt ausgedrückt in ihrem jungen Alter. In der Gemeinde, da komme ich mit Menschen zusammen, die würde ich sonst mit dem Arsch nicht anschauen. Das sind so, wir sind doch so unterschiedliche Typen, es ist doch ein Wunder, dass das funktioniert. christliche Gemeinschaft ist tatsächlich ein Wunder. Denn wie Bonhoeffer sagt, ein Christ kommt nur zum anderen durch Jesus Christus. Sonst wären wir gar nicht beieinander in unserer Unterschiedlichkeit und Vielfalt. Ein Christ kommt nur zum anderen durch Jesus Christus. Durch den Herrn, der uns zusammenbindet, der uns zusammenruft. Das bedeutet für die Gemeinschaft, dass Gemeinschaft nicht durch unsere Anstrengung gelingt und passiert, sondern durch Aufsehen zu dem einen Herrn Jesus, der Gemeinschaft schafft. Weil dazu müssen unsere Herzen berührt werden. Aber er schafft es und er will es. Und er leitet uns an, auf ihn zu sehen. Und das soll als Vorrede mal vor dem Text stehen, der heute aufgegeben ist, zueinander halten. Aus dem Jakobusbrief 2,1-13. Ich lese uns das mal vor nach der Übersetzung der Neuen Genfer. Die Gemeinde, die dort angeschrieben ist, die kennt Spannungen. Und für die ist dieser Text geschrieben. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinen Fußschemel auf den Boden, messt ihr dann nicht mit in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du also gegen das Gesetz als Ganzes. Du kannst einen Mord nicht damit aufwiegen, dass du keinen Ehebruch begehst. Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht. Dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Ich möchte den Bibeltext auslegen anhand dreier Punkte und auch anhand dreier Bibeltexte oder biblischer Geschichten, die das Ganze illustrieren sollen und können. Mein erster Punkt heißt Einherr. Der zweite Punkt heißt, führt uns die Not der anderen vor Augen. Und der dritte Punkt, ja, zeigt uns, was Barmherzigkeit bedeutet. Erstens Einherr. Ja, wie war das mit den Jüngern? Das war doch wunderbar. Das war schön, mit Jesus unterwegs zu sein. Denn da, wo er war, wo er hinkam, da war erstmal richtig was los. Da hat er wirklich etwas zu sagen gehabt. Die Menschen sind gerne gekommen. Nicht alle fanden das gut, was er sagt, aber sie sind gerne gekommen. Wir erinnern uns an das Haus in Kapernaum. Da war die Hütte voll. Da war die Hütte so voll, dass erst vier Türöffner kommen haben müssen, um den Gelähmten da einen Platz zu schaffen. Also wenn ich ehrlich bin, so eine volle Hütte wünsche ich mir auch. Öfter mal. Das tut doch gut. Masse ist klasse. Wem gefällt das nicht? Das tut dem eigenen Ansehen auch gut. Das macht Spaß. Da muss Jesus sogar mal etwas auf den See fahren, damit er alle Leute, die sich dort gesammelt haben, etwas zusprechen kann. So viel sind da. Menschen in Hülle und Fülle. Und auch marketingstrategisch ist doch das überragend, wenn man so sich eine Aufmerksamkeit erzeugen kann. Und dann, tja, dann sagt Jesus, gut, lasst uns mal einen Ausflug machen. Und zwar dort über den See Genezareth, ans andere Ufer, ins Gebiet der 10 Städte. Da kann ich mir vorstellen, dass bei den Jüngern das eine oder andere Bild aufkam. Was soll man denn da drüben bei den Schweinefressern, bei den Heiden? Bei denen können wir doch gar nicht anknüpfen, bei Gesetz und Propheten, bei dem, wo wir hier gut anknüpfen können. Hier sind wir bei den Menschen, die können sofort mit dem was anfangen, über das wir hier reden. Da drüben, was sollen wir denn da? Und Jesus, der lässt nicht locker und sagt, nee, da fahren wir jetzt rüber. Und da steht dann da, sie ließen das Volk stehen. Da war eine ganze Masse von Leuten, man kann doch mit denen arbeiten. Da müssen wir doch jetzt weiterarbeiten. Wieso sollen wir die jetzt verlassen? Die sind doch noch hier und da drüber ziehen. Und sie machen ihren Ausflug. Ich habe letztes Jahr im Oktober Geburtstag gehabt. Da kommt zu später Stunde noch ein Freund vorbei und sagt zu mir: Du, ich habe 4 Flaschen Bier dabei. Die müssen wir jetzt noch austrinken. Es waren also noch andere Gäste auch noch da. Also ich musste nicht alle trinken. Und sagt zu mir: Die müssen wir jetzt noch ausdrücken, denn die sind von der kleinsten Brauerei Europas aus dem Schwarzwald und der Brauer braucht die Flaschen zurück, sonst geht ihm das Leergut aus. Deshalb nehme ich die heute noch mit. Ich kenne die nämlich persönlich. Das haben wir natürlich gemacht. Und wisst ihr, was ich da nochmal gelernt habe an dieser Szene? Jede Flasche zählt. Ja, jede Flasche zählt. Gott liebt Flaschen. In der Bibel steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, und genau deshalb führt Jesus ans andere Ufer. Genau deshalb will er da aufbrechen. Das ist eine Herausforderung. Auch manchmal für mich, muss ich sagen. Für uns Christen überhaupt. Immer wieder neu aufzubrechen. Obwohl doch hier auch was los ist. Aufzubrechen und Grenzen zu überschreiten. Der See Genezareth als Grenze. Und dann machen sie sich auf den Weg und dann kommt der Sturm auf und ich kann mir vorstellen, dass bei den Jüngern so sofort durch den Kopf schwebt, dann haben wir es nicht gleich gesagt. Wären wir doch am anderen Ufer geblieben. Jetzt haben wir das Chaos. Und es ist lebensbedrohlich. Und da frage ich mich manchmal, warum dann so illustriert wird, warum Jesus da auf dem Kissen liegt und so schön schlafen kann. Ich glaube, das ist deshalb so schön gezeichnet, weil Jesus im Angesicht dieses Chaoses der Welt ganz ungerührt schlafen kann. Denn er ist der Himmel, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber als dann seine Jünger auf ihn zukommen und ihn bitten, da ist er sofort hellwach. Wenn wir uns an Jesus wenden, ist er sofort hellwach für unsere Sache. Das Chaos dieser Welt, das macht ihm keine Probleme. Da kann er schlafen. Die Naturgewalt macht ihm keine Probleme. Er ist der Herr. Aber wenn wir uns an ihn wenden, dann hält ihn nichts mehr. Sie kommen am anderen Ufer an. Und was erwartet sie da? Markus 5, die Heilung des besessenen Gerasenes. Eine irre Geschichte. Da ist einer, der ist nicht mehr gesellschaftsfähig. Der lebt in den Grabhöhlen am Ort des Todes. Ausgelagert, aussortiert, mit dem kann niemand mehr etwas anfangen. Der ist so gestört, dass er sich selber wehtut, dass er die Ketten, die ihn festhalten sollen, zerreißt. Das ist so jemand, wenn man sich dem zuwendet, da schreibt auch die Zeitung nichts mehr Positives, weil man so diakonisch ist. Soziales Engagement ist ja immer gut bewertet in der Presse. Aber da schreibt niemand mehr, damit kann man nicht glänzen. Das ist unsinnig, dass man sich da noch reingibt in die Situation. Das sind nicht die coolen Typen von der Bushaltestelle, die Menschen noch, sagen wir mal, schillernd und anziehend finden. Hier sind wir in dem Bereich, wo jeder fragt, was soll das? Warum? Zudem. Damit gewinnen wir gar nichts. Das ist unattraktiv. Da ist auch nur der eine. Da schaut da niemand zu. Was die Jünger da machen, ist eine Ausbildungsreise mit ihrem Herrn. Zum Thema ansehender Person. Und er nimmt uns alle damit auf diese Reise. Menschen nicht nach ihrer Wertigkeit für die Gesellschaft zu betrachten, nicht nach ihrem Nutzen für uns, sondern einfach wegen ihrer Not, weil wir im Innersten berührt sind, wenn wir sie sehen. Und als Jesus an den Strand kommt, und der Typ, der innerlich zerrissen ist von Dämonen oder von anderen Dingen, den hält es ab diesem Moment nichts mehr in seinem gewohnten Ort. Da will er nicht mehr sein. Keine Minute länger. Und er rennt an den Strand, wo der eine Herr auf ihn wartet. Und schmeißt sich vor ihm auf den Boden und erkennt damit an, du bist der Herr. Der eine Herr. Der innerlich zerrissen ist von vielen Herren. Ordnet sich dem einen Herrn ganz unter. Jesus fragt ihn, wie heißt du? Und er fragt ihn eigentlich, wer bist du wirklich? Und er stellt sich vor und sagt, mein Name ist Legion. Also das heißt so viel wie 6000. Bei dem herrscht Chaos. Völliges Durcheinander. Viele Herren. Völlige Zerrissenheit. Und genau so darf er zu Jesus kommen. Genauso können wir zu Jesus kommen. Jeden Tag aufs Neue. Und der eine Herr lässt uns damit nicht alleine mit dieser Zerrissenheit, sondern er schafft Ordnung. Und sagt, ja, geht weg. Und diese bösen Geister, die verhandeln noch und sagen, komm, lass uns da an die Schweine gehen. Das sind 2000 Schweine, jawohl, das geht. Das Unreine, die bösen Geister gehen in die unreinen Tiere und diese Tiere rennen in den See Genezareth. Das ist keine Geschichte für den Kindergottesdienst, weil das so ein großes Mitleid hier die Schweine zeugt, dass man die Geschichte nicht mehr weiter erzählen kann. Aber die Geschichte und dieses Beispiel illustriert nur, wie groß die lebenszerstörenden Mächte sind, die uns niedermachen und wie groß das Wunder ist, wenn Gott uns freisetzt. Und das Bild zeigt auch, diese Schweine, die in den See Genezareth rennen und tot sind, dass diese Unreinheit, diese bösen Geister in das Chaos, dafür stehen die Wellen im See Genezareth, dass das Chaos in das Chaos stürzt und damit ein für alle Mal wirklich weg ist. Und jetzt können wir doch einmal überlegen, rentiert sich denn das, diese ganze Aktion für den einen, um den sich eh keiner mehr gekümmert hat, das ist doch schon erledigt. Der hat doch schon seinen Platz gefunden. Den haben wir doch schon einen Platz gegeben. Ist das rentabel? Gott misst einfach anders. Für ihn zählt der eine. Für ihn zählst du und ich. Und jeder, der in unseren Augen noch so gering bedeutend ist. Ganz genauso. Damit kann nicht jeder umgehen. Davon erzählt es auch weiter in dieser Geschichte. Denn die Leute dort, die haben sich doch daran gewöhnt, wo der Platz des einen da ist. Und zwar ganz unten. Am Boden. Und jetzt kommt der ganz normal daher. Und deshalb bitten Sie Jesus, geh du mal wieder lieber. Das ist uns doch zu viel des Guten, das da bei uns an den Strand gekommen ist. Jesus nimmt diese Bitte ernst. Lässt die Menschen aber da trotzdem nicht im Stich. Denn der, der jetzt geheilt ist, der möchte gern die wohlige Gemeinschaft der Jünger genießen, der möchte die Jüngerschaftsschule, der möchte dabei bleiben. Aber Jesus sagt, nee, du bleibst jetzt auch da, in dem Land, also du bleibst übrigens ganz allein da in dem Land und erzählst von dem, was du mit mir erlebt hast. Ein paar Zeilen später lesen wir, der Prophet zählt nichts im eigenen Land. Wir haben das für uns zum stehenden Begriff gemacht. Und Jesus handelt hier ganz anders. Ne? Der sendet den Mann aus dem Ort, wo man die Biografie ganz genau kennt, wo man weiß, was der falsch gemacht hat in seinem Leben, genau den schickt er zu den Seinen, an dem Ort, wo er herkommt. Trotz seiner Biografie oder gerade wegen seiner Biografie wird es der erste Missionar überhaupt. Und der Auftrag ist klar, erzähl von dem, was du mit mir erlebt hast und es wird ausreichend sein. Den niemand mehr angesehen hat, der wird der Zeuge des einen Herrn. Denn um den geht's. Und wenn wir auf diesen einen Herrn schauen, bekommt jeder ein wunderbares Ansehen. Der eine Herrschaft ansehen für alle. Der eine Herr verbindet uns zu einer Gemeinschaft. Nur durch ihn kommen wir zueinander und finden wir zueinander. Und das ist christliche Gemeinschaft. Keine Gemeinschaft der Angesehenen, sondern eine Gemeinschaft des einen Herrn Jesus Christus. Der Verbindungen schafft, die wir gar nicht für möglich halten würden. Der Verbindungen schafft, obwohl Dinge zusammengestoßen sind, obwohl wir die Ellenbogen ausgepackt haben, obwohl wir Menschen bewerten, obwohl das im Naturell unseres Daseins einfach drin liegt. Der eine Herr verschafft sogar, dass Generationen verbunden werden. Das ist ja nicht ganz leicht. Ne? Ich denke jetzt mal an euch Jüngere dahin, toll, dass ihr da seid. Ja? Da sind wir doch alle auch unterschiedlich. Ne? Indem wir zum Beispiel singen wollen, wie wir leben wollen. Auch da liegen gewaltige Spannungen drin. Aber der eine Herr verbindet uns doch immer wieder. Das ist das Wunder des einen Herrn. Der uns dorthin führt, wo die Not herrscht. Zweitens. Ich war in Israel mit einer Gruppe und wir haben da den Jesus Trail gemacht. Wir gingen von Nazareth nach Kapernaum. Unterwegs waren wir zum Beispiel auch hier in Kana und so und da sind wir dann lang gelaufen. Und als wir in Nazareth waren, gleich am Anfang, da wollten wir abends noch was zum Trinken kaufen. Die Supermärkte in der Gegend hatten schon zu und wir laufen da als Gruppe durch die Straßen. Da ist ein Mann, der aus seinem Geschäft rausschaut und sieht, zwar Friseurladen, und sagt, was sucht ihr denn? Und dann sage ich, wir suchen noch was zum Trinken. Und dann sagt er, gut, wartet mal kurz. Er sperrt sein Geschäft zu, geht nach Hause, wie sich herausstellt, holt er sein Auto aus der Garage, kommt mit dem Auto und sagt, komm, ich fahre euch. Und dann fahren wir durch Nazareth und finden das nichts. Und dann sage ich schon, komm, lass gut sein, du hast dich bemüht und da, wo du hin wolltest, da war ja jetzt nichts. Und ich denke schon in meinem inneren Auge, den ganzen Weg müssen wir wieder zurücklaufen und finde ich jemals wieder zurück. Aber er bleibt hartnäckig und sagt, nee, wir finden was und fährt und fährt und fährt. Und ich denke, das wird ein langer Marsch. Und als wir an dem Supermarkt angekommen sind, sagt er zu uns, du, kauft jetzt ein, ich gehe schon nach tanken, dann komme ich wieder und fahre ich zurück. Ich konnte es nicht glauben. Aber als wir zurückkamen, stand er wieder da. Und hat uns wieder gefahren. Und hat uns bis auf die, vor die Haustür gefahren. Dann habe ich schon Geld vorbereitet, eingesammelt in der Kürze hinten auf der Rücksitzbank. Und habe ihm das gegeben. Und er sagt dann, nee, also das kannst du behalten. Selbstverständlich. Aber das war eine Gastfreundschaft. Und für mich ist der Punkt so für mich ist die Geschichte so irre, weil sie für mich so drei Punkte hat, die ich im Miteinander wichtig finde. Auch mit Blick auf die Not von manchen Menschen. Erstens, sperr dein Geschäft zu, lass dich einfach unterbrechen. Zweitens, hol den Glauben aus der Garage und drittens, bring andere nach Hause. Sperr dein Geschäft zu. Ich möchte weiter den Auszug im Markus-Evangelium machen, um zu erläutern, was es bedeutet, arm dran zu sein und was es bedeutet, reich zu sein. Lass dich unterbrechen. Wir kamen ja jetzt über den See Genezareth. Es ist eine Gerasena. Jesus reist wieder zurück über den See und kommt an den Strand der anderen Uferseite. Und was ist da wieder los? Eine riesige Menge wartet. Sind alle wieder da? Die warten nur so auf ihn, gespickt mit Sehnsüchten, mit all ihren Nöten. Vielleicht mit der Sehnsucht, endlich dazuzugehören. Mit der Sehnsucht, Linderung für ihre Krankheit zu erfahren. Mit der Sehnsucht, endlich eine Perspektive zu haben. Und der Herr Jesus, der fährt mitten hinein. In all diese unterschiedlichen Sehnsüchte, auch in diese Unterschiedlichkeit der Menschen, mit ihren Prägungen und mit dem, was sie auf dem Konto haben oder nicht. Mitten hinein. Und da kommt der eine, der, sagen wir mal, Kirchenvorstand oder so, der Synagogenvorsitzende da, der Jairus und knallt sich vor ihm auf die Erde, erkennt damit an, du hast mir wirklich etwas zu sagen, du bist der eine Herr. Und bittet um Hilfe. Jesus lässt ihn nicht zweimal bitten. Und das mit dem Jairus ist ja auch für die Umstehenden gar kein Problem. Also angesehene Persönlichkeit. Ist okay. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt manchmal, wenn man so Veranstaltungen hat, irgendjemand Bekanntes ist da. Da hat man so das Gefühl, wenn jetzt der und der aus unserer Mitte mit dem spricht, das ist in Ordnung. Kennt ihr das? Und dann gibt es da so Leute, die drängen sich dann so nach vorne, da fühlt sich es manchmal ein bisschen komisch an. Was will denn jetzt der da vorne? Also, mir geht es manchmal so. Das ist einfach so drin. Beim Jairus ist es in Ordnung, dass er sich da so nach vorne bewegt hat. Aber da ist auch jemand anders in dieser Menge der Menschen. Das ist eine Frau, die wird gar nicht über ihren Namen vorgestellt. Man kennt sie nur durch ihre Krankheit, durch ihr Leiden. Sie leidet seit vielen Jahren am Blutfluss. Das Blut fließt bei ihr ab. Das Blut steht in der Bibel für das Leben. Und wenn das Leben, das Blut abfließt, dann fließt das Leben ab. Da geht was verloren. Keine Lebenskraft mehr, kein Saft mehr, kein Lebensmut. Leere. Das ist die Situation der Frau. Und dazu kommt noch, dass sie gesellschaftlich ausgeschlossen ist. Denn mit ihrer Krankheit gilt sie als unrein. Sie kann an keinem gesellschaftlichen Ereignis teilnehmen. Sie kann nicht in den Gottesdienst. Sie gehört nicht dazu. Sie ist außen vor. Für sie gibt es keinen Platz. Ganz vorne. Und diese Frau, die drängt sich nach vorne, weil sie ihre Chance, ihre einzige Chance in Jesus sieht und fasst Jesus am Gewand an und sofort ist sie gesund und geheilt, weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Und dann steht da so schön, dass Jesus sich nach ihr umdreht und dass er fragt, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen, wie das fragst du, wer dich berührt hat? Also schau dich doch einmal da um, was da los ist. Und er hat doch wirklich Dringendes zu tun. Die Tochter des Jairus liegt im Sterben, er hat doch konkrete Ziele, Ziele ziehen. Das nicht, kennt ihr das, wenn ihr ein Ziel habt? Da will man doch auch schauen, dass das jetzt passiert, was man davor hat. Da will man doch sein Geschäft auch zu Ende bringen. Wir doch vor allem als Deutsche, als Schwaben und Franken, wir wissen doch, wie man sowas macht. Also wenn ihr ein Ziel habt, dann bringt es zu Ende. Da kann es auch mal sein, dass es so läuft, aber das Ziel habe ich erreicht. Und der Herr Jesus hat ein Ziel. Und zwar kein kleines. Aber er lässt sich unterbrechen. Für die eine, doch eigentlich nichts bedeutende Frau. Für sie lässt er sich unterbrechen. Das ist doch jetzt keine Gleichberechtigung, oder? Wenn wir jetzt von Gleichberechtigung reden und von dem Thema, dass alle gleich sind, Da müssten wir doch jetzt zumindest sagen, gut, also das Thema ist eigentlich jetzt abgehakt, wir können uns da nicht drum kümmern. Erstens, der Irus, der war einfach auch früher dran. Ja, er war früher dran. Die Not ist doch jetzt vielleicht auch dringlicher wie das. Die Frau, die lebt auch, sagen wir mal, nur 10 Jahre so. Aber die Tochter, das ist ja ihr, sie liegt doch im Sterben. Gibt es jetzt doch Unterschiede beim Ansehen? Könnten wir überlegen, oder? Gibt es jetzt doch Unterschiede? Ja, es gibt Unterschiede. Die Not, die es am nötigsten haben, die sind bei Gott immer vorne dran. Und wir als Bibelleser wissen das mit der Tochter des Jairus, geht ja gut aus, ne? Der Jesus verliert sein Ziel nicht aus den Augen. Aber er lässt sich unterbrechen für die Not der blutflüssigen Frau, für die sich niemand umdreht, für die dreht er sich um und genau jetzt. Die Not der Geringsten hat immer Vorrang. Die Not der geringen Frau, die kein Ansehen besitzt, hat Vorrang. Jetzt. Obwohl es so viel Dringliches gibt und so viele wichtige Anlässe und so viel zu tun ist. Dafür lässt sich Jesus gerne unterbrechen. Und lädt dich und mich ein. Lass dich unterbrechen. Für die Menschen, die dir vor die Füße gestellt sind, die an deinem Geschäft, an deinem täglichen Geschäft vorüberziehen. Und das kannst nur du bewerten, wer da vorüberzieht gerade. Das kriegt wahrscheinlich auch nie einer mit, wenn du dein Geschäft nicht absperrst und dich nicht unterbrechen lässt. Aber es ist so unheimlich wertvoll, wenn du es tust. Und dann hol den Glauben aus der Garage. Glaub dran, dass das Wirkung hat. Glaub dran, dass du etwas bewirkst, wenn du dich unterbrechen lässt. Die Frau, die merkt, dass sich Jesus nach ihr umgedreht hat. Und sie legt sich vor Jesus hin und sagt, oder deutet auch damit an, ich höre dir jetzt ganz zu, ich lass mir etwas sagen von dir, für mich und mein Leben. Das nehme ich an. Unabhängig davon, was die Geschichte aus dir gemacht hat, will ich dir jetzt zuhören. Und Jesus sagt ihr auf den Kopf hinzu, meine Tochter. Und damit bekommt sie das erste Mal einen Namen. Meine Tochter, Kind Gottes, das ist sie jetzt. Erhoben in einen neuen Stand. Und das glaubt sie, dass sie zu diesem Stand gehört. Und ich möchte dich heute auch einladen, das wieder neu zu glauben, dass du in diesem Stand, Kind Gottes, erhoben bist. Unabhängig davon, was bei dir in deinem Alltag alles abfließt, alles mühsam ist, alles schmerzhaft ist. Der Titel, meine Tochter oder mein Sohn, der gehört dir. Diesen Stand kann dir niemand nehmen. Dieser Stand verbindet dich mit allen anderen, die hier im Raum sind und die sich Christen nennen. Hol diesen Glauben raus, dass wir in einem Stand beieinander sind und es verändert unser Miteinander immer wieder aufs Neue. Und aus Bewusstsein für diesen Stand können wir andere nach Hause bringen, so wie Jesus diese Frau nach Hause gebracht hat, in der ihr zuspricht, du gehörst zu mir. Wenn wir anderen zusprechen, dass sie mit uns auf Augenhöhe sind, dann bringen wir sie nach Hause. Wenn wir ihnen zusprechen, dass sie zu dem einen Herrn gehören, dann bringen wir sie nach Hause. Wenn wir in unserem Leben zeigen, dass sie wertvoll sind, weil sie von Gott wertvoll, sehr gut geschaffen sind, dann bringen wir sie nach Hause und gut durch dieses Leben. Mein letzter Punkt: Barmherzigkeit. Was soll ich sagen? Wir haben einen Gottesdienst bei uns in Dettingen Tech, gibt es einen Spätgottesdienst, der ist so um 10.45 Uhr. Das finde ich klasse, dass es das gibt. Und da haben wir so einen Part, der heißt Mitgebrachtes. Das bedeutet, nach Musikzeit und so gibt es die Gelegenheit, nach vorne zu gehen und zu sagen, was man in der Woche mit Gott erlebt hat. Das ist die Gemeinde gewohnt, von daher geht da immer jemand nach vorne und erzählt was aus seinem Alltag. Ganz unterschiedliches. Zum Beispiel, dass irgendein Bekannter schwer krank ist und so und dass man daran denken soll, oder aber auch, über was man sich freut oder wo man vielleicht selber gerade Mühe hat. Und ich finde es klasse als Gemeindeglied, weil dann kann man wirklich füreinander beten und weiß gerade, wie es den Leuten da geht in der Gemeinde. Das weiß man sonst ja nicht so richtig, außer im Nachgespräch nach dem Gottesdienst. Da geht ein Freund von mir nach vorne und sagt: Gut, bei mir haben sie eingebrochen. Eine riesen Dreckspur zeugt noch davon im Wohnzimmer. Es ist aber alles ganz ordentlich und es hat den Anschein, als wäre der Einbrecher unterbrochen worden. Denn in der Wohnung drüber war Riesenchaos, völliges Durcheinander und es wurde vieles mitgenommen. Aber in der Wohnung fehlt nichts, kein Chaos. Und wie sich herausstellt, war gerade während der Zeit des Einbruchs wohl jemand von der Kirchengemeinde da und hat gerade am Briefkasten die Spendenbescheinigung eingeworfen. Und jetzt hat mein Freund kombiniert, dass das wohl irgendwie zusammenhängen muss. Und spricht uns als Gemeinde zu: Ihr Lieben, Spenden lohnt sich. Das hat mir gefallen. Denn mein Freund, er hat damit gerechnet, dass Gott heute eingreift. Dass er damit rechnen will, dass Gott eingreift in seinem Leben. Ich muss ehrlich sagen, ich mache das manchmal gar nicht so explizit. Das war sein Zeugnis eigentlich. Gott greift auch heute noch ein. Das will ich glauben für mein Leben. Und als zweites will ich glauben für mein Leben: Hey, wir als Christengemeinschaft, wir halten zusammen. Und wenn wir zusammenhalten, dann kommt nichts weg. Dann hat der Einbrecher keine Chance. Das traut er der christlichen Gemeinschaft zu, dass es das so ineinander läuft. Solch ein Vertrauen hat er in diese Gemeinschaft. Ich meine, das ist eine witzige Geschichte. Wie viel Wahrheit da drin steckt, das wissen wir nicht. Aber der Glauben meines Freundes, der ist mir sofort eingefallen, als ich hier die Zeilen von Jakobusbrief gelesen habe. Das Füreinander einstehen, auch mit finanziellen Mitteln, das lohnt sich. Für diejenigen, die Not sind, aber auch für uns, die wir etwas abgeben. Und da kann nur jeder und jeder Einzelne für sich selber immer wieder neu entscheiden, wie solch ein Abgeben aussieht. Und ich weiß, ihr Lieben, in Denkendorf, da wird brutal viel abgegeben. Vielen Dank auch für all das, was ihr möglich macht. Ich finde es immer ein Zeugnis, was da alles los ist in Denkendorf. Da zeigt sich christliche Gemeinschaft. Es gab so eine Umfrage bei Fünftklässlern und da wurden die gefragt, warum Ostern wohl das wichtigste Fest der Kirche sei. Und da sagt eine Fünftklässlerin: Weil der Glaube weitergeht. Genau, so ist es. Als alle denken, dass alles aus ist, fängt Gott nochmal ganz neu an. Der Stein, der das Grab verhüllen soll, ist beiseite gerollt. Die Tücher, die den Toten bedecken sollen, sind beiseite gelegt. Als alle denken, dass alles aus ist, fängt er nochmal an. Weil der Glaube weitergeht. Ja, und genau, weil der Glaube weitergeht, wie bis zur eigenen Haustür, hat der Herr nicht auf. Sondern der Glaube macht die Tür auf. Der öffnet für den und die andere, weil der Glaube verbindet über unser Verstehen hinaus, weil er uns zu einer christlichen Gemeinschaft macht, die durch den einen Herrn verbunden ist. weil unsere Gemeinschaft nichts anderes ist wie ein Bündnis der Barmherzigkeit. Ein Bündnis der Barmherzigkeit. Herrlich, wenn wir das immer wieder zeichenhaft in unserer Gemeinschaft deutlich machen können. Dass wir selber beschenkt sind durch Gottes Barmherzigkeit und so unendlich barmherzig sein können für andere, mit denen niemand mehr etwas zu tun haben will. Erstens der eine Herr, der uns die Not des Einzelnen wichtig macht und uns zum Bündnis der Barmherzigkeit führt. Ich spreche mal Gebet. Jesus Christus, danke dafür, dass du uns ansiehst mit deinem Herz, dass du im Innersten berührt bist, wenn du uns siehst und uns nachgehst, egal wie andere Menschen uns sehen. Jesus Christus, hilf, dass wir von da heraus für andere da sein können und sie unabhängig von ihrem Nutzen für uns und unsere Gesellschaft ansehen können. Jesus Christus, ich bitte dich, dass wir in unserer Gemeinschaft etwas von einem Bündnis der Barmherzigkeit sichtbar machen können. Füreinander und als Zeugnis für diese Welt. Amen.